Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das zweite Buch Mose. Gott wird als mächtiger und liebevoller Retter dargestellt, der sein Volk durch Wunder wie den Auszug aus Ägypten befreite. Trotz ihrer Untreue erwies er den Israeliten immer wieder Barmherzigkeit und Führung. Im Zentrum steht nicht Mose, sondern ein Gott der Beziehung, der uns nahe sein will. Die Ereignisse zeigen uns auch heute, wie Gott wirklich ist, treu, nahbar und voller Liebe. Und sie laden uns ein, ihm zu begegnen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, herzlich willkommen zu unserer dieswöchentlichen Runde. Wir betrachten das Buch Exodus und wir sind gerade heute beim Thema des Auszugs, wo sie endlich nach so viel hin und her wirklich wegziehen können. Ich begrüße hier Josef, ich begrüße Esther, ich begrüße Alejandro. Wir freuen uns, in dieser Runde miteinander diskutieren zu dürfen und laden euch auch ein, das zu Hause oder wo immer ihr sonst seid, auch zu machen mit den Leuten, die bei euch sind. Wir wollen das Ganze einleiten mit einem Gebet. Unser lieber Gott, ich danke dir, dass du uns heute auch wieder Gelegenheit gibst, durch Leben, durch Gesundheit, durch die Gegenwart deines Geistes, dass wir uns mit deinem Wort auseinandersetzen dürfen. Ich bitte dich, lass Spuren davon in unserem Kopf bleiben und in unserem Innern, Herr, dass wir uns erinnern, was das auch für uns heute bedeuten kann, wenn du dein Volk rufst und es sich aufmacht und endlich zieht. Amen.
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 Ja, ihr Lieben, nachdem wir letzte Woche ja schon einiges geredet haben über diese Vorbereitung des Auszugs, noch einmal kurz dort, um dort anzuknüpfen. Und da bitte ich dich, Alejandro, könntest du gleich anfangen zu lesen im 12. Kapitel des 2. Buchs Mose und da der Vers 29 durch bis Vers 38.
Mhm, gerne. Also ich lese hier nach der Lutherbibel. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland, vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht und alle seine Großen und alle Ägypter, und es ward ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach: Macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht hin und dienet dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. Geht hin und bittet auch um Segen für mich. Und die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends aus dem Lande, denn sie sprachen: Wir sind alle des Todes. Und das Volk trug den rohen Teig, ehe er durchsäuert war, ihre Backschüsseln in ihre Mäntel gewickelt auf ihren Schultern. Und die Israeliten hatten getan, wie Mose gesagt hatte, und hatten sich von den Ägyptern silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Dazu hatte der Herr dem Volk Gunst verschafft bei den Ägyptern, dass sie ihnen willfährig waren, und so nahmen sie es von den Ägyptern zur Beute. Also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot, 600.000 Mann zu Fuß, ohne die Frauen und Kinder, und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh.
Also ein ungeheurer Dreck, der da unterwegs ist. Ja, dagegen sehe ich es in der Geschichte nicht mehr viel, was dem gleichkommen könnte, einer solch massiven Wanderschaft eines so großen Volkes. Die Frage, wie sich das versorgt und wie die da alle überleben und mit welchem Proviant die das machen, die stellt sich natürlich sofort, die ganzen logistischen Probleme, die auftauchen. Die interessante Frage in diesen Versen ist für mich die: Was ist mit dem Pharao passiert? Der ist ja plötzlich ganz geschmeidig, ganz gefügig. Wie schätzen wir das ein?
Im Angesicht des Todes des eigenen Sohnes, da denke ich, da merkt er endgültig seine Grenzen. Bisher war er irgendwie noch der Meinung, dass er dem Gott Israels die Stirn bieten kann, aber jetzt ist vorbei.
Also niedergezwungen sozusagen. Mhm. Einfach niedergezwungen durch die Macht, die ihn umgibt. Er kann nicht aus. Ja.
Ich meine, auch diese Rolle des Erstgeborenen ist ja in der Antike sehr entscheidend gewesen. Das ist der, der den Namen der Familie getragen hat, der auch die Sippschaft in die Zukunft geführt hat, der auch der Erbe war des Landes und der letztendlich auch die Identität eines ganzen Stammes oder Volkes ausgemacht hat. Wird der genommen, sagt das etwas über den, der gegen dich kämpft, dass der mächtiger ist und dass eigentlich deine ganze Zukunft hier mit dem Erstgeborenen verloren gegangen ist. Und das ist schon sehr erschütternd, zumal ja der Pharao sich selber als ein Gott gesehen hat. Und wie kann es sein, dass jemand jetzt hier die Folge der nachkommenden Götter verhindert oder einfach beendet? Das ist unvorstellbar und deswegen trifft ihn das ziemlich stark. Mhm. Und so fragt er sich, wer ist dieser Gott?
Normalerweise hat er das gemacht. Es waren zwar nicht nur die Erstgeborenen, es waren alle Söhne. Aber wenn man an die Kindheit Moses denkt oder den Anfang des Buches mit den Hebammen, die dann nicht getan haben, was in der also sich an die männlichen Nachkommen zu machen und die wegzuschaffen, das ist seine Kompetenz gewesen, seine Macht. Mhm. Und jetzt passiert ihm das und seinem ganzen Volk. Mhm. Also das war, glaube ich, auch wenn er nicht ganz... Er war sicher nicht dumm. Ja, also er hat das schon verstanden, was die Botschaft war, dass Gott gesagt hat, du tust so, als hättest du alle in der Hand und ich bin's aber eigentlich.
Und dieses bittet auch um Segen für mich. Wie seht ihr das? Das ist doch eine interessante Formulierung an der Stelle. Bittet auch um Segen für mich. Mhm. Oder segnet mich auch, nicht? Wie andere Übersetzungen sagen.
Ja, man könnte meinen, dass das jetzt so eine reumütige Haltung ist, dass dieser Mensch sich plötzlich bekehrt. Es ändert so ein bisschen an Nebukadnezar, bei dem man ja auch weiß, ein großer Weltherrscher, der dann am Ende dann doch auch so ein Gotteslob ausspricht. Allerdings wissen wir dann auch im Verlauf der Geschichte, wie es weitergeht, dass er gar nicht so reumütig war, wie er hier auch sagt.
Die Geschichte, die weitergeht, zeigt natürlich, dass da nicht so viel dahinter ist, nicht? Auf der anderen Seite würde ich sagen, hat das nicht auch einen Eindruck gemacht auf die Israeliten? Ich meine, die Israeliten in der Auszugsgeschichte sind ja auch nicht ganz so ein einiges und begeistertes Volk, nicht? Erinnert euch an die Geschichte, wie sie Mose und Aaron empfangen, als sie zum ersten Mal kommen und so. Und wie sie ihnen die Schuld geben, dass die Unterdrückung stärker wird und so weiter. Ich denke, es hat auch auf sie Eindruck gemacht, wie Gott hier sich mächtiger zeigt. Mhm. Aber auch bei den Israeliten ist das vielleicht dann am Ende nicht von bleibender Wirkung, wie dann die Aufruhrgeschichten in der Wüste zeigen. Also das ist interessant. Man kann der Macht Gottes Auge in Auge gegenüberstehen, so wie der Pharao hier, momentan sich klein wissen und klein zeigen und das Herz ist trotzdem nicht bereit, sich wirklich zu beugen. Das ist ungeheuerlich eigentlich.
Es spiegelt eigentlich so die Haltung des Menschen per se ab, auch von gläubigen Menschen heute. Man kann sehr viele Wunder erleben mit Gott, auch das Volk Israel, was gerade erwähnt, werden wir noch später sehen, Kapitel 14. Die dann plötzlich sich denken, was machen wir hier in der Wüste? Wir sterben hier in der Wüste, wären wir doch in Ägypten geblieben. Und ich frage mich dann auch manchmal, wie schnell vergessen wir eigentlich die Dinge, die Gott in unserem Leben getan hat? Und es zeigt mir einfach, wir Menschen, wir haben per se in uns eigentlich nicht so diesen Raum, dass wir gerne Gott sein lassen, sondern am Ende es selber in der Hand haben wollen.
Es genügen Tage und wir haben eine andere Einstellung. Mhm. Das ist schon tragisch irgendwo. Da hat man gar nichts dagegen zu sagen. Also auch Israel, das sich unterwirft sich wie der Pharao. Natürlich gibt es dort die Gläubigen und es gibt auch welche, die mitgehen, aber das Problem bleibt. Ja.
Ja, und gleichzeitig ist Gott ein Gott, dem man sich aber unterwirft, selbst wenn man es nicht einsieht. Das ist für mich schon auch eine Botschaft immer bei diesen, dass das auch am Ende aller Zeiten, wo sogar der Teufel zugeben wird, es ist Gott. Mhm. Ja, also das finde ich auch immer so krass an diesen Situationen, wenn es jemand nicht mal zugeben möchte, aber muss, weil es klar ist.
Aber ich denke, das ist eben der entscheidende Punkt. Der Pharao erkennt hier in dieser Nacht sehr wohl die Macht Gottes und erkennt sie an im Angesicht des toten Sohnes, ja, und vieler anderer Toter erkennt das an, aber dann, wenn ein paar Tage vergehen, dann sieht er bloß noch, und wer macht jetzt all die Arbeit? die bis jetzt die Israeliten gemacht haben, sondern das alle selber machen. Und dann, verstehst du, dann tritt das Chaos oder die Katastrophe tritt etwas in den Hintergrund und er erkennt, was jetzt die rein wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Auszugs sind. Das gewinnt mehr und mehr an wie soll ich sagen, an Gewicht. Ja, und dann passiert es eben, dass er sagt, na, die müssen wir zurückholen. Also, und da merkt man, dass das überhaupt keine Unterwerfung unter Gott war.
Ich glaube auch, das ist sogar eine Art, er kriegt jetzt Luft, jetzt ist fertig und sofort kommt die alte Situation wieder durch, nicht? So in dem Stil. Okay. Wir haben hier in Ende des 12. Kapitels noch die Schilderung, wie das Passafest gefeiert werden soll, genau mit welcher Art, wie das dann mit dem Lamm sein soll, dass man kein Bein zerbrechen darf und so weiter. Die Passalam-Geschichte, die sich ja am Abend des 14., wir sagen später Nisan, hier ist es noch nicht Nisan, ganz althebräisch ist es Aviv, der erste Monat. Stellt euch mal die Nacht des 14. Tages im ersten Monat vor. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn das Volk Israel sich aufmacht?
Ja, alles ist gepackt. Sie haben die Schuhe an, es wird gegessen und wissen wahrscheinlich noch gar nicht, was sie wirklich erwarten wird am nächsten Tag. Es ist unvorstellbar, nach so vielen Jahrhunderten eigentlich jetzt plötzlich hier wegzugehen. Ja? Zumal sie es ja eigentlich auch recht bequem eingerichtet haben in ihren Siedlungen.
Und sie können trotzdem ziehen in der Nacht, weil wir sind in der Mitte des Monats. Es ist Vollmond. Du gehst raus und es ist quasi taghell. Das ist die Situation, in der sie da sind. Nicht? Und dann ziehen sie los. Und jetzt wird ihnen noch etwas gesagt in Bezug auf die Erstgeburt. Das geht so Kapitel 13 bis Vers 16. Ich möchte das jetzt nicht lesen. Wir haben letzte Woche schon einiges über die Erstgeburt und Situation gesprochen. Ich bleibe einfach hier nochmal hängen. Kann das jemand umreißen? Wie ist das genau mit der Erstgeburt? Denkt an den Tod des Erstgeborenen bei den Ägyptern. Nicht die Israeliten hatten ihre Erstgeborenen nicht eingebüßt, aber sie hatten dieses Blut. Und Gott macht daraus eine Regel, die dann immer gültig ist in der Geschichte Israels. Wie geht das genau?
Ein wichtiger Punkt ist auf alle Fälle schon mal der, dass Gott hier darauf hinweist, dass die Erstgeburt ihm gehört. Das gilt für alles, für Mensch und Tier. Das Tier muss geopfert werden und der Mensch, die Kinder werden ausgelöst.
Du hast auch beim Tier die Möglichkeit, das auszulösen? Mit dem Opfer oder du musst das Tier hingeben, wenn du kein Opfer bringen
willst. Aber in der Regel, denke ich, wurden die geopfert, oder?
Ich sage nicht, wie es in Wirklichkeit war, weil das weiß man eh überhaupt nicht. Wir wissen nur, was die Regeln hier waren. Wie sich das dann in der Geschichte Israels abgespielt hat. In den Propheten später werden wir hören, ihr habt euch eh nicht dran gehalten und solche Sachen kommen öfters vor. Also auf jeden Fall wäre das die Regel gewesen. Und man kann sagen, wahrscheinlich in der Wüste werden sie es noch so gemacht haben. Die Situation ist also die, dass da immer so ein stellvertretender Tod stattfinden muss. Das haben wir mit dem Balken der Tür und dem Blut, das drauf gestrichen werden muss und auch danach. Also immer wieder diese Idee vom stellvertretenden Tod, die praktisch lebendig erhalten wird. Und wahrscheinlich nur darum ist es auch gegangen in der Geschichte. Es kommen hier zweimal interessante Sachen vor, Vers 9 und Vers 16. Schauen wir uns das kurz an. Er sagt in Vers 9, nachdem er über die Söhne redet, die also die ungesäuerten Brote, diese 7 Tage einhalten sollen, und dann sagt er, dieses Fest soll sein ein Zeichen in deiner Hand, ein Denkmal vor deinen Augen, auf das des Herrn Gesetz sei in deinem Mund, denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten ausgeführt. Interessant, was er da alles aufführt nach der Reihe. Vers 16 nochmal. Das soll dir ein Zeichen in deiner Hand sein, ein Denkmal vor deinen Augen. Der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Was heißt das?
Ja, das erinnert ja auch am Ende fünfte Buch Mose, da ist ja das große Schema Israel. Auch hier wird das erwähnt, die Erinnerung an all die Worte Gottes, die er gesprochen hat. Mhm. Und letztendlich ist es die Erinnerung an die Erlösung. Mhm. Und der Gedanke der Erlösung, der hier immer wieder in Erinnerung gerufen werden soll, es ist eigentlich so eine Art Erinnerungskultur, dass du es in deinen Gedanken zwischen deinen Augen hast, dass du darüber nachdenkst und nachsinnst, es vertiefst in dein Herz. Aber dass du es auch sozusagen in deinem Alltag, wenn du unterwegs bist, das Leben auch in deiner Zeit, wenn du morgens aufstehst, dich niederlegst, 5. Buch Mose spricht da, in die Zeit, frage auch an, deine ganze Zeit ist eigentlich sozusagen geschenkt dadurch, dass du erlöst worden bist, raus aus Ägypten hin in das Land, was Gott verheißen hat. Und sich daran immer wieder zu erinnern, das ist das, was hier eigentlich festgelegt wird für die Menschen aus Israel.
Und eben diese Bilder mit der Stirn, es nicht zu vergessen, sich daran zu erinnern, das ist ja ein Thema, das sich durch die ganze Bibel auch zieht, speziell auch durch das Alte Testament, vergiss das nicht. Immer wieder wird das ja rezitiert. Und das andere, dass daraus eben auch sich was ableitet, das heißt, meine Handlungen müssen sich danach orientieren. Was hilft's mich, wenn ich mich zwar daran erinnere, aber letztendlich nichts mache? Mhm. Also wenn das sich nicht auswirkt auf mein Leben, sich nicht auf meine Handlungen auswirkt, na, dann stimmt wahrscheinlich irgendwas nicht.
Wir haben ein gutes Beispiel in Richter 2, wo gerade das vergessen wird. Richter 2 sagt, da kommt dann eine Generation auf, die eben das nicht erlebt hat, wie Josua und die ganzen Leute hier durchgezogen sind. Und die haben es vergessen und haben sich dann wieder den anderen Göttern zugewandt. Ja? Die haben den Herrn vergessen und die Wunder nicht erlebt.
Und es wird dann einige Kapitel später, einige Zeit später, auch der Anfang der 10 Gebote sein. Genau, fast genau die gleiche Formulierung. Ja, wieder auch die 10 Gebote in Erinnerung daran, dass Gott sie aus Ägypten geführt hat. Es ist wirklich immer dieses Erinnern, egal in welcher Form.
Und es geht darum auch, dass diese Zeichengebung, wir haben das so vielleicht wie Tiere, denen man ein Brandmal aufdrückt, um zu zeigen, wem sie gehören. Mhm. Sozusagen der Mensch soll verstehen, dass er Gott gehört, mit seinem ganzen Sein. Nicht? In dem Neuen Testament wird vom Siegel Gottes geredet, dass man sozusagen auch an der Stirn trägt, nicht? Und vom Zeichen des Feindes, das auch an der Stirn, an der Hand getragen wird, wem gehörst du an? Mhm. Interessant, dass das Grundbild hier, wo Gott sich sein Volk aussucht und es rausreißt, hier geprägt wird und das von diesem Bild noch bis in die Offenbarung gezehrt wird. Das finde ich sehr interessant an der Stelle.
Und es ist in diesem Fall nicht nur ein Zeichen, sondern es ist die Erinnerung daran, dass man nichts war und von Gott erlöst wurde. Also das finde ich auch noch so krass. Es ist nicht einfach nur irgendein Zeichen, sondern es ist das Zeichen, dass Gott eigentlich alles ist. Dass er dir alles gegeben hat. Das ist eigentlich das Zeichen.
Das ist wie komplett.
Aus der Knechtschaft. Du warst nichts wert. Ich habe mit meinen Kindern dieses Buch gelesen, glaube ich, von einer adventistischen Autorin, wo diese Geschichte des Mose anhand zweier Kinder, die im Volk Israel leben, beschrieben wird. Ganz interessant für die Kinder, weil es einfach aus einer anderen Perspektive diese ganze Auszugsgeschichte beschreibt. Und das hat die Kinder so fasziniert, negativ fasziniert, wie schlecht es denen dort gegangen ist, wie die Kinder unter dieser Sklaverei gelitten haben. Die hatten ja alle Kinder und so weiter. Und das alles ist die Grundlage, aus der wir kommen. Und Gott hat befreit. Also das ist...
Ich glaube, die Auszugsgeschichte, die ist ja so markant, die kann ja von denen, die sie erlebt haben, nicht diskutiert werden. Meine, wir heute diskutieren das ja. Hat das überhaupt stattgefunden? Und wo ist denn die genaue Route? Und keiner weiß mehr, wo die Orte waren. Nicht? Wir haben vorhin gerade Sukkot gelesen. Und wir werden jetzt nachher noch ein paar Wörter lesen. Die gibt es alle nicht mehr. Nicht? Und wir können diskutieren, gab das überhaupt? Die das damals erlebt haben und die sozusagen erlebt haben, wie Gott mächtig wirkt, die konnten nicht mehr diskutieren darüber, ob es das gibt oder nicht. Die waren einfach überwältigt von dem. Und man könnte sagen, auch wenn wir sagen, die Welt hat mit Adam und Eva angefangen und mit der Flut und allem drum und dran, aber diese Glaubenstradition, die hat mit dem Auszug aus Ägypten angefangen. Mit dem Wunder, dass ein ganzes Volk nichts mehr sagen konnte, nicht mal das Volk, da alle verstanden haben, der Herr führt uns, auch wenn sie sich ungehörig benommen haben im Nachhinein immer noch. Mhm. Aber es war klar, Man musste hier jetzt mitmachen, denn alles andere war brandgefährlich. Nicht? Das sind ja auch genug Ägypter mitgegangen. Gut, lesen wir. Josef, kannst du das machen? Aus dem 13. Kapitel, 17 bis zum Ende.
Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde, und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Und die Kinder Israels zogen gerüstet aus dem Land Ägypten. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn er hatte einen Eid von den Kindern Israel genommen und gesagt, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine mit euch von hier hinauf. So zogen sie von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rand der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht sehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht.
Ja, das ist natürlich ein besonderes Ereignis, diese Säule. Fangen wir damit an. Was war der Sinn dieser Wolkensäule?
Die Gegenwart Gottes anzuzeigen.
Gegenwart Gottes, Gott ist hier, der uns beschützt. Was macht das mit der Nacht, was macht das mit dem Tag? Du hast ein 2-Millionen-Volk, das hier durch die Gegend krebst. Was macht das am Tag, die Wolke? Was macht er in der Nacht?
Also am Tag, denke ich, so eine Wolkensäule in der Wüste ist nicht so schlecht. Also nicht ein bisschen schlecht. Eine Klimaanlage.
Ja, das stimmt.
Ich glaube das auch.
Weil in der Wüste, ja, tagsüber, das ist schon heftig.
Und in der Nacht haben wir die Tageslichtlampe.
Erstens.
Und das auch, übersehen.
Und auch eine gewisse Wärme. Also einen Kälteschutz. Ja, es ist ja sehr kalt in der Wüste.
Ja, genau.
Also das ist interessant. Gott geht einfach mit und schafft für sein ganzes Volk ein Klima, in dem sie es auch aushalten können. Ich weiß nicht, ob sie sich dessen bewusst waren, in dieser Dichte. Aber es ist offensichtlich so, dass Gott hier für alles bei ihnen sorgt. Warum möchte er ihnen die Kämpfe ersparen? In Vers 17 heißt, er lässt sie einen anderen Weg gehen, denn sie könnten ein Problem kriegen, wenn sie die Kämpfe vor sich sähen. Also wären sie den Weg gezogen, braucht man nur hinten in der Bibel schauen, der aus dem Land Goschen sozusagen hinaufführt nach Ägypten, dann wären sie da hinaufgekommen Richtung Gaza und so weiter. Und das wollte Gott offensichtlich nicht. Er wollte nicht, dass sie da irgendwelche Heere sehen, die sie verunsichern. Er wollte sie ganz in die Einsamkeit ziehen. Und wenn man die Namen hier und genau anschauen, dann merken wir, und da sind sich die viele Ausleger auch einig, es geht plötzlich Richtung Süden. Es geht Richtung Süden auf die Halbinsel Sinai und dann geht es an einen Ort, der liegt zwar am Meer, aber er ist umgeben von Felsen. Und das wird angedeutet in Vers 14, Kapitel 14, Esther, kannst du das lesen? Kannst du das lesen? Einmal 1 bis 3 von 14.
Und der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hachirot lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Gerade gegenüber von Baal-Zephon sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen.
Danke. Also die Wüste, die stellen wir uns natürlich immer so vor, da hast du diese Sandberge und die Kamele, die da durchgehen. Aber Wüste ist nicht nur das. Es gibt auch Felswüsten, die sind hunderte von Kilometern und du hast kein Wasser und es ist alles nur Stein und Wahnsinn und heiß und so weiter. Und die Route der Israeliten, so wie es in der Bibel beschrieben wird, muss den beobachtenden Ägyptern, die ja natürlich, das war ja nicht schwer, ein 2-Millionen-Volk da durch die Gegend zu beobachten, die müssen sich gesagt haben, die wissen nicht, wo sie hingehen. Die wissen nicht, wo sie hingehen.
Wenn es plötzlich nach Süden
geht. Anstatt, dass sie raufgehen, gehen sie so rüber und dann plötzlich gehen sie ganz nach Süden und lagern sich in einer ausweglosen Situation am Meer. Und das haben die dem Pharao gemeldet. Nicht? Und was kommt dann jetzt raus. Wenn die das dem Pharao melden, dass sie da an einer Talmündung, Pi-Hachirot, das ist ein Name, Pi-Hachirot ist ein Name, der vom Hebräischen her andeutet, dass das eine Mündung ist, wo es dann rausgeht. Und da draußen lagern sie jetzt an dieser Mündung und aus dieser Schlucht, die da mündet, da können sie dann nicht zurück, weil da die Ägypter herkommen und sonst ist nur mehr das Meer da. Es ist also eine geografisch interessant beschriebene Situation hier, die übrigens Ellen White noch genauer beschreibt, wenn sie dann über diese Geschichte redet. Und da merkst du, die hatten wirklich, die saßen jetzt fest. Das war, wenn das nicht Richtung Meer geht, ist das eine Sackgasse. Aber sowas von. Kannst du weiterlesen, Esther? Noch bis zum Vers 14.
Und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihnen nachjagt, und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk. Und sie sprachen: Was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm auch 600 auserlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und den Wagenkämpfer auf jedem. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. So jagten ihnen die Ägypter nach, mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachirot gegenüber Baal-Zephon. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr, und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose: Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein.
Ja, solche Sachen, wie man sie jetzt hier liest, mir tut einfach der Mose die ganze Zeit nur leid. Ich muss das ehrlich so sagen. Der hat da einen Ruf angenommen und ich habe das Gefühl, er hat das auch gewusst von Anfang an. Darum wollte er das eigentlich nicht. Aber es bestätigt sich. Wenn irgendwas kommt und es kommt irgendein geringes Problem auf, eine große Diskussion und was hätte man nicht alles anders machen sollen, Eine interessante Reaktion des Mose. Er beruhigt sie, indem er einfach sagt: Der Herr wird für euch streiten, ihr werdet still sein. Und einmal mehr können sie dann sehen, dass Gott tatsächlich seine Versprechen erfüllt. Das finde ich sehr bewegend, weil ich denke, dass das ein Beispiel ist, das für uns geschrieben ist. Egal, was wir machen, wenn wir es für Gott tun und es treten Schwierigkeiten auf, dann könnten wir uns daran ein Beispiel nehmen, nicht, dass wir sagen, ja, der Herr soll es machen. Wie seht ihr das?
Also, was mich halt begeistert an der Geschichte ist ja, dass ja die Idee der Freiheit, Gott führt sie ja aus dieser Gefangenschaft in die Freiheit. Und das Spannende ist jetzt, sie sind jetzt zwischen Ägypten und sind noch nicht am Sinai angekommen, wo sie jetzt in den Dienst des Herrn treten, weil es heißt ja am Anfang, schick sie raus, dass sie mir dienen. Und sie gehen jetzt davon aus, wir haben jetzt den Ägyptern, dem Pharao gedient, aber jetzt sind wir frei. Aber jetzt können wir doch machen, was wir wollen. Aber sie sind noch nicht angekommen, um wirklich bei Gott Freiheit zu finden, nämlich im Dienst Gottes zu stehen. Und sie merken jetzt hier auf einmal, eigentlich ist das gar nicht die Freiheit, wir wollen wieder zurückgehen. Und Mose merkt einfach, dass dieses Volk nicht verstanden hat, was Freiheit wirklich bedeutet. Freiheit bedeutet nicht, dass ich einfach meinen eigenen Willen durchsetze und jetzt einfach tun und lassen kann, was ich will. Weil wir alle, wir nehmen uns irgendetwas und leben für etwas. Und wir werden dann mit der Zeit von diesen Dingen abhängig. Ja? Und ob es jetzt meine eigenen Wünsche sind, wie die, die jetzt da sind, wir wollen jetzt frei sein, wir haben jetzt nicht mehr Ägypter, oder ob ich jetzt anderen Menschen sozusagen von anderen abhängig werde, wie dem Pharao. Und was Gott, was Mose ihnen hier zeigen möchte, ihr habt noch nicht wirklich erlebt, was es heißt, frei zu sein, auch wenn ihr jetzt hier steht. Die Freiheit werdet ihr erst finden, wenn ihr bei Gott am Sinai ankommt, wenn ihr merkt, dass ihr Kinder Gottes seid. Und das Spannende ist eben, was hier am Ende passiert ist, dass durch eine ganz entscheidende Tat Gott ihnen eigentlich diese Freiheit schenkt. Und es wird dann der Durchzug durchs Rote Meer, weil vor dem Meer sind sie dem Tod ausgesetzt. Der Pharao ist im Rücken, vor ihnen ist das Meer und in ihrer sogenannten Freiheit sind sie eigentlich dem Tod ausgeliefert. Aber die entscheidende Tat, Freiheit am Ende wirklich zu erleben, ist, wenn sie darüber gehen und dann sind sie von einem Moment zum anderen nicht mehr in dieser Verdammnis. Und es ist spannend, weil Jesus einmal gesagt hatte, wer den Sohn hat, der das Leben hat, der geht von einem Moment zum anderen in dieses Leben hinein. Das ist dieser eine entscheidende, befreiende Schritt, weil auch Paulus im ersten Korintherbrief, der gebraucht diese Geschichte und sagt, die waren alle unter der Wolke, die sind alle da durch das Meer gegangen, die sind alle auf Mose getauft worden und sie sind hindurchgegangen, haben denselben geistlichen Trank getrunken, aber das war Christus. Das heißt, diese ganze Geschichte der Freiheit ist eigentlich ein Inbegriff von dem, was eigentlich durch Jesus Christus uns geschenkt wird.
Ja, man könnte in dem Sinn tatsächlich diesen Durchzug durch das Rote Meer, über den wir schon reden, obwohl er jetzt noch nicht stattgefunden hat, sozusagen als die Taufe Israels bezeichnen. Nicht so in dem Sinn. Aber schauen wir noch, die Situation ist dramatisch an der Stelle. Nicht? Also das können wir sofort nachempfinden. Was ich halt sehr, sehr traurig finde, ist einfach diese Reaktion. Verrecken können wir in Ägypten auch. Mussten wir dazu hierher ziehen. Also dieser ganze Mangel, wo ist diese Faszination, die übrig blieb nach den 10 Plagen, nachdem Gott Israel so geschadet und ihnen nichts getan, sondern er sie nur geschützt in hat Ägypten. Und so weiter. Das ist alles weg, ist alles weg. Kommt irgendein Problem, alles weg, was sie mit Gott bis jetzt durchgemacht haben.
Ich meine,
das finde ich ganz schlimm.
Ja. Wir kennen ja die weitere Geschichte auch. Und sie werden ein Wunder nach dem anderen erleben und innerhalb Tagen, innerhalb Stunden werden sie jedes einzelne davon wieder vergessen. Mhm. Also wie du sagst, ich meine, sie hatten jetzt gerade diese 10 Plagen erlebt, kulminiert mit dem Passafest, mit der Tod der Erstgeburt. Mhm. Und jetzt sind ein paar Tage vielleicht vergangen und sie wissen nichts mehr, haben alles vergessen.
Statt dass sie hergehen und sagen, jetzt sind wir aber gespannt, wie der liebe Gott das lebt.
Ja, genau. Das wäre das, was man erwarten würde. Das
wünschte man sich, ja.
Aber offensichtlich sind sie verzweifelt, können sich nicht vorstellen, dass, ich denke, der Punkt ist einfach der, wenn man das sieht, wie sie argumentieren, sie rechnen nicht mit Gott.
Ja.
Sie rechnen nur mit Mose. Was fällt dir ein? Schau, jetzt sind wir da und jetzt sind wir verloren.
Kommt noch eine Bibelstelle zum Mose.
Ja. Nein, aber sie rechnen gar nicht mit den Möglichkeiten Gottes. Das kommt in ihrer Argumentation ja auch nicht vor.
Das kommt nicht vor, ne?
Man könnte meinen, dass es irgendwie natürlich ist für Sklaven, die natürlich gewöhnt sind, die Verlierer zu sein. Ja, also es ist für mich schon so ein bisschen dieses Sklavenhafte. Ja, egal was passiert, man unterwirft sich sofort, man wird sowieso verlieren.
So kommt
ist
man
eh
am
egal.
Besten durch,
ja, so kommt man am besten durch. Ja. Wenn es nicht uns so an uns selbst erinnern wird. Und da fällt mir aber dann ein, ja, wir haben ja auch dieses sklavenhafte Verhalten. Wir sind auch Sklaven.
Von irgendwas, ja.
Der Sünde oder Sklaven dieser Welt, die in diese Welt in Sünde geboren sind. Ja, und darum auch dieses Angstverhalten an den Tag legen. Mhm. Aber ich finde, durch das Bild der Israeliten, die wirklich Sklaven waren, wird uns, finde ich, noch mehr bewusst, dass so eine Art mit Problemen umzugehen eigentlich ein sklavenhaftes Verhalten ist. Es ist kein selbstständiges, starkes Verhalten eines Menschen, der wir halt nicht sind, ja, weil wir eben Sklaven sind.
Um sich modern auszudrücken, eine Loser-Haltung.
Ja, irgendwie schon. Also ja. Das fällt mir da so richtig auf. Und erinnert mich dann aber eben trotzdem eigentlich auch an mich selbst.
Ja, das ist eben, was mich so zerstört innerlich. Wenn ich denke, das ist doch was, dem begegnen wir auch andauernd. Mhm. Normal müsste man nach dem, was Gott mit uns tut, und das können wir ja alle erzählen, eine viel zufriedenere, viel ausgeglichenere Lebenssicht haben. In dem Bewusstsein, Gott wird sich sowieso um das alles kümmern. Aber es gibt vieles, was uns mit ganz geringer Anstrengung aus der inneren Ruhe herauswerfen kann. Und das ist schade.
Diese Haltung des Sieges irgendwie.
Ja. Wir vertrauen.
Was wir haben könnten, ja, weil wir es ja erlebt haben, fällt uns extrem schwer.
Also ich befürchte, ich bin nicht der Einzige hier in unserer Runde, der genau diese Situation sehr gut kennt. Wir erleben also Höhen mit Gott und dann passiert irgendetwas, irgendjemand schaut uns schief an oder sagt das falsche Wort und man fühlt sich wie der Elia. Ja, ich bin auch nicht besser, lass mich sterben. Ja, also man ist einfach am Ende. Wie schnell passiert es, dass man so zerstört ist? Ich glaube, Gott hat damit gar kein so großes Problem. Mhm. Wenn ich, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass ich dann ein paar Mal durchatme und mir dann dessen wieder bewusst bin, was Gott gemacht hat. Mhm. Ja. Ich habe den Eindruck, wir können gar nichts dagegen machen, dass es uns runterzieht. Ja, das ist wie so ein, da ist nichts Bewusstes dabei, nichts, was wir beeinflussen können, sondern ich habe irgendwie den Eindruck, das passiert automatisch. Die spannende Frage ist, wie reagiere ich weiter? Was mache ich dann, wenn ich dann ins Denken komme, wenn dann die Ratio einsetzt und so weiter? Denke ich dann zurück an das, was Gott getan hat? Mhm. Atme ich dann durch und sage, Gott wird mich auch dieses Mal wieder durchtragen und so weiter. Also einfach diese Hoffnung, die auch das Volk Israel hätte haben können. Da hinten, da sind die Ägypter. Das ist hoffnungslos, aber das war jetzt schon ein paar Mal hoffnungslos. Und Gott hat es immer gemacht. Hm. Verstehst du? Aber das sehe ich nicht. Und das ist, glaube ich, für uns wichtig, dass wir das nicht vergessen.
Hm. Gut, wir haben nicht ganz so viel Zeit mehr. Ziehen wir das trotzdem durch. Ich möchte, dass wir gern diese Wundergeschichte nochmal hören. Kannst du uns da helfen, Alejandro? Mhm. Lies doch mal von 15 bis zum Ende.
Mhm. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, sodass die Israeliten auf dem Trocknen mitten durch das Meer gehen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, an seinen Wagen und Männern. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Männern. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ er der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer, mitten ins Meer. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte seinen Schrecken über ihr Heer und hemmte die Räder, ihre Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter, lasst uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie wider Ägypten. Aber der Herr sprach zu Mose, recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand, und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose.
Ja, ganz starke Geschichte. Ganz starke Geschichte. Vielleicht machen wir so, jeder von uns gibt mal den Eindruck wieder, der ihn am meisten beschäftigt bei dieser Szene, bei dieser Schilderung.
Ich bin der Naturwissenschaftler. Ich frage mich immer mit dem Wind und mit dem Wasser.
Die Geschichte mit der Mauer, gell?
Ja, genau.
Die wird nämlich zweimal erwähnt. Das Wasser wie eine Mauer, rechts und links. Ja.
Es ist nicht der Wind, es kann nicht der Wind sein.
Nein,
ein Wind, der so das Wasser zurückdrängt, ja, da kannst du nicht durchgehen. Weil der nimmt dich auch mit.
Ja.
Also irgendwie, das ist etwas, das bewegt mich jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese. Mhm. Aber das zeigt einfach, dass Gott hier anders eingreift. Also schon ganz spannend. Finde ich immer wieder faszinierend und interessant. Ist aber bloß ein Nebeneffekt eigentlich, oder ein Nebenaspekt.
Aber es führt trotzdem zu diesem Wundergedanken. Weil wenn das Wassermengen bis oben sind, und ich nehme nicht an, dass die schwimmen konnten, war ein Sklavenvolk. Ja, Wasser war bedrohlich. Und du gehst jetzt da durch. Und du bist zu 100% darauf angewiesen, dass diese zwei Mauern halten, was aber was völlig unnatürlich Übernatürliches ist.
Mhm.
Und das zeigt irgendwie dieses, so ganz bildlich wieder, dieses 100%ig von Gott abhängig zu sein in dieser Situation, wenn er dich befreit. Du kannst das nicht vollbringen, was er in dem Moment vollbringt. Und das ist auch dieser eine Text, mir ist das jetzt erst bewusst geworden, dass der in Vers 14 in Kapitel 14, der letzte Vers vorher, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein, dass das so diese Wahrheit ist. Ja, dieses ich kann's nicht, aber er kann's und deswegen werde ich befreit.
Er zieht sie da regelrecht durch. Er zieht sie durch und sie müssen halt dann laufen.
Hm. Was mich noch bewegt ist, danach kommt ja das Lied von Mose und in diesem Lied, da geht es ja darum, lasst uns erinnern, was er getan hat für uns.
Mhm.
Und dann später sagt ja auch die Schwester Miriam, wir erinnern uns an all die Dinge, die er getan hat. Und das Spannende ist jetzt halt im Kapitel 14, jetzt für mich, dass die ganze Geschichte im Kapitel 14 mit einem Gespräch zwischen Gott und Mose beginnt. Und immer sprechen die zwei in der Mitte wieder und auch am Ende hört das Ganze auf mit dem Mann Mose. Und das Ganze, Paulus sagt ja, das Ganze ist ja für uns eigentlich ein Bild auf Christus hin. Und für mich ist der Gedanke der Freiheit der Erlösung, der hier drin steckt, letztendlich einer, der uns zeigt, wer ist dieser Mose? Und da ist, finde ich, der Vers 15, der in der Mitte steckt hier, gerade nach diesem, und der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und dann kommt, und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Und ich denke, was ist hier los? Verstehen die sich plötzlich nicht mehr. Aber durch den Mose holt er sie raus. Und was macht der Mose? Der Mose, der bekommt jetzt hier so eine Art stellvertretende Position. Er wird der Mittler zwischen dem untreuen Volk, weil er davor in den Versen ja treu ist. Ja, er sagt zu ihnen, steht fest, fürchtet euch nicht, seht zu. Und er wird der Mittler für sie. Und auf einmal sagt Gott, ja, was ist los mit dir? Und hier merke ich, es gibt einen Mittler, der sie durch diese Rettung hindurchführt. Das ist alles Gottes Plan. Aber durch diesen Mittler schaffen sie es. Das ist der Weg, der sie da mitbegleitet hat. Und wenn Paulus sagt, es ist ein Bild auf Christus hin, dann denke ich, es gibt einen zweiten Mose, einen besseren Mittler. Und Mose war einer, der auf den hingewiesen hat. Somit wird Mose hier an der Stelle für mich eigentlich als ein Bild, ein Hinweis auf den großen Mittler und Stellvertreter für die Menschheit, der uns hinführt in die Freiheit und die Erlösung, nämlich Jesus.
Einen Propheten wie mich wird euch der Herr senden.
So ist es.
Und auf den sollt ihr hören,
sagt
Mose dann am Ende seines Lebens. Diese Geschichte hier, das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose, ist die Antwort sozusagen des Volkes auf dieses großartige Wunder des Durchzugs durchs Rote Meer. Und das ist für mich die Basis der gesamten Autorität der Bibel. Denn wenn wir fragen, nicht im Neuen Testament, wie wird das Neue Testament legitimiert? Ja, durch das Alte. Wie werden die Propheten legitimiert? Durch das, was vor ihnen geschrieben ist. Aber wer legitimiert den Pentateuch? Und das ist der Auszug.
Mhm.
Denn man kann nicht mehr diskutieren nach dieser Geschichte. Man kann nicht diskutieren, ob es Gott gibt oder nicht. Man kann nicht diskutieren, was er will für sein Volk. Das ist alles so klar, das ist richtig hingesetzt, unverrückbar. Und die Kinder Israel, die müssen das jetzt annehmen. Und das ist auch die erste Reaktion, das ist eine sehr schöne Reaktion, die da jetzt kommt. Die Reaktion in Kapitel 15, wir lesen das nicht mehr. Fassen wir es nur mehr zusammen. Was ist der Generalausdruck dieses Liedes des Mose, von dem ja übrigens am Ende der Bibel nochmal die Rede sein wird? Mhm. Offenbarung 15 zitiert das ja nicht. Die Erlösten auf dem Berg Zion werden das Lied des Mose singen und das Lied des Lammes. Worum geht's hier?
Also im Vers 1, die herrliche Tat, die Gott getan hat. Der Gedanke, der wird immer wieder neu ausgeführt in Details. Aber das ist so der zentrale Fokus. Das, was Gott hier getan hat, das ist das, was ihre Identität, ihre Geburtsstunde, ihren Neuanfang, ihre Hoffnung, ihr Leben, ihren Glauben ausmacht.
Und der Feind ist endgültig besiegt. Das ist, glaube ich, das, was auch diese große, neben allen anderen Parallelen, aber diese auch ganz große Parallele zur Offenbarung ist. Ja, das Lied des Mose, das Lied des Lammes, wenn es vorbei ist.
Gerade eben in Offenbarung, das ist das Lamm, was das Lamm getan hat für die Erlösten, ist letztendlich das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Das ist der Mittelpunkt, das ist, gibt uns eine Identität, eine Hoffnung, einen Ausblick, egal wie die Umstände sein werden. Ja.
Und ganz klar an der Stelle war dem Volk noch in Erinnerung, dass sie völlig hilflos waren alleine. Es gab überhaupt nichts, was sie selber tun konnten. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, vorne das Meer, links und rechts die Berge, hinten die Ägypter. Völlig aussichtslose Situation, genau die Situation, in die sich jeder Mensch, der als letztendlich in diese in Sünde gefallene Welt geboren wird, alleine hat. Wir sind verloren und darum geht's ja. Und Gott ist derjenige, der letztendlich dann wirkt. Interessant ist ja, wenn wir es lesen, wirkt es für uns heute ja teilweise nicht so, oder können wir es gar nicht so, ja, es ist für uns nicht so einfach zu verstehen, dieses den Feind in das Meer stürzen und so, ja, es wirkt ja irgendwie schon etwas brutal. Aber ich meine, letztendlich, das sind alles Bilder für Satan und sein Wirken, für die Sünde, die ja eine ewige Vernichtung letztendlich mit sich bringt, was uns gar nicht so bewusst ist, wie wir das gewohnt sind.
Ich glaube, das ist die große Frage, die uns dann immer bewegt, nicht? Wie weit darf Gott gehen? Mhm. Wie weit darf Gott gehen? Und ich glaube, man muss vielleicht in dieser Situation sein, dass man merkt, wenn Gott jetzt nicht hilft, dann ist es mit uns aus.
Ganz genau.
Und wenn wir das verstanden haben, dass er uns da rausreißt, haben wir vielleicht auch mehr Verständnis, dass Gott das Böse nicht anders erledigen kann, als es auszurotten. Auch wenn das hart ist, auf den ersten Blick hin. Aber wenn er es nicht tut, dann ist es aus mit allem, was das Böse vernichten kann.
Genau.
Und das muss man, glaube ich, durchgemacht haben innerlich, damit man sagen kann, ja, lieber Gott, deine Erlösung für die, die dir vertrauen, bedeutet auch, dass die, die gegen dich sind, einmal weichen müssen.
Und das war da. Ja. Hier an dieser Stelle war das dem Volk Israel bewusst.
Ja.
Und in der Offenbarung, wo wir das dann am Ende wiedersehen, wird es den Menschen auch bewusst sein.
Wird auch bewusst.
Wenn die Schuppen von den Augen fallen und man die Zusammenhänge viel klarer erkennen kann, als das bei uns momentan der Fall ist, dann wird man also das, was die Sünde tatsächlich bewirkt in dieser Welt, wenn wir das dann mit klaren Augen sehen werden, und die ganze Tragweite und alles, dann werden wir das alles viel besser verstehen, so wie die damals.
Und in der Stelle der Offenbarung, die du gerade zitierst, genau da kommt das dann zweimal vor, dass sie sagen, Herr, deine gerechten Urteile sind offenbar geworden. Genau. Nicht? Also das hat eine große Tragweite. Gut, ich danke euch. Wir fragen noch einmal unsere Zuschauer und Zuhörer, was für eine Auswirkung diese Geschichte für Sie hat. Und mein Vorschlag für den Sabbat heute ist, denken wir mal drüber nach, wo unsere Befreiung aus Ägypten stattgefunden hat. Denken wir mal drüber nach in unserem Leben, wo unser Durchzug durch das Rote Meer stattgefunden hat. Und fragen wir uns, wo die Stellen sind, wo wir aus tiefstem Herzen Gott dankbar sein können und ihn loben dürfen für die großen Taten, die er in unserem Leben getan hat. Dass wir uns das wieder mal bewusst machen. Dazu möge der liebe Gott uns segnen. Bist du so lieb, Esther, und betest mit uns zum Schluss. Danke.
Unser großer und starker Gott, nach dieser Betrachtung hat diese Bedeutung des Wortes stark noch einmal eine ganz neue Facette bekommen. Du bist der, der uns aus totaler Finsternis, aus totaler Sklaverei, aus totaler Vernichtung rausgeführt hat. Und ohne dich könnten wir keinen Meter dieses Weges gehen. Das hat uns diese Geschichte vom Volk Israel durch das Schilfmeer so klar gezeigt. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir das nie vergessen, dass wir es dankbar festhalten, dass wir uns erinnern, wo du uns geführt hast, und dass es uns als Hinweis darauf dient, dass es auch in der Zukunft immer so sein wird, dass du uns führen wirst, dass du uns durchhelfen wirst, egal wie hoch die Mauern des Schilfmeers neben uns stehen. Ich danke dir dafür und ich möchte dich bitten, dass du uns bis zum Ende bringst, damit wir dieses Lied des Mose wieder singen können mit allen anderen, die du auch errettet hast. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.